SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otte am Mikrofon und einer Sonderausgabe aus Klagenfurt zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, der heute Mittag mit der Verleihung der Preise zu Ende gegangen ist. Herzlich willkommen.
Ganz egal, wofür du stehst, alles vergeht mit einem Wimpernschlag. Ob du stirbst, ob du lebst, geht alles weg in einem Wimpernschlag. Was letztendlich vielleicht auch bleibt, sind die Spuren vom letzten Wimpernschlag.
Wimper heißt der Song auf dem neuen Album der österreichischen Band Granada. Und aus Österreich senden wir heute auch diese Sonderausgabe des Lesenswert-Magazins, nämlich aus Klagenfurt, wo heute Mittag das Wettlesen um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis zu Ende gegangen ist. Ganz egal, wofür du stehst, ganz egal, wonach du strebst, alles vergeht in einem Wimpernschlag, singt Granada. Und das könnte auch das beruhigende Motto der 14 Autorinnen und Autoren gewesen sein, bevor sie sich der Kritik der siebenköpfigen Jury unter der Leitung von Klaus Kasberger gestellt haben. Nach vielen Stunden Lesungen und vielleicht hitzebedingt eher gedämpften Diskussionen stand fest, den renommierten Hauptpreis gewinnt die österreichische Schriftstellerin Natascha Gangl. Wie sich die Literatur der frisch gekürten Bachmann-Preisträgerin anhört, welche Auszeichnungen sonst noch auf den 49. Tagen der deutschsprachigen Literatur verliehen worden sind, was die Autorinnen und Autoren sagen und wie sich die Jury geschlagen hat, all das erfahren Sie in der nächsten Stunde hier auf SWR Kultur.
Ganz egal, wonach du strebst, alles vergeht in einem Wimpernschlag. Was die quält und die anlacht, geht alles weg in einem Wimpernschlag. Der schlimmste Tag, die schönste Nacht, versinken in einem Wimpernschlag. Wofür du stehst, alles vergeht mit einem Wimpernschlag. Ob du stirbst, ob du lebst, geht alles weg in einem Wimpernschlag. Was letztendlich vielleicht auch bleibt, sind die Spuren vom letzten Wimpernschlag.
Traditionell beginnt der Bachmann-Wettbewerb mit der Rede zur Literatur, die in diesem Jahr von einer ehemaligen Gewinnerin des Wettbewerbs, nämlich der in Teheran geborenen und in Graz lebenden Schriftstellerin Nawa Ebrahimi gehalten worden ist. Mit drei Tage im Mai war die Rede überschrieben, die sich über weite Strecken in einer Wehklage über die politischen Verhältnisse der Gegenwart erschöpfte. Es ging um Krisen und Kriege, um den Klimawandel und mächtige Milliardäre, die sich dem Endzeitfaschismus verschrieben hätten und die den Rest der Menschheit zur Passivität verdammen würden. Um ästhetische Fragen ging es nur am Rande. Literatur solle unter diesen Prämissen eine aktivistische Position einnehmen, um die Lesenden von anderen, verantwortungsvolleren Narrativen zu überzeugen.
Das ist vermutlich der größte Erfolg aller, die nicht mehr an die Bewohnbarkeit dieses Planeten glauben und ihn aufgegeben haben, dass wir dem Sog der Alternativlosigkeit erliegen. Es ist leicht, sich ihm hinzugeben. Es ist bequem. Dem Sog zu entkommen ist anstrengend. Und wenn wir im Entkommen sind, was dann? Dann darf da keine Leere sein. Dann erfordert uns es unsere ganze Vorstellungskraft, mit anderen, besseren Geschichten diese Lücke zu füllen.
Die Schriftstellerin Nawa Ebrahimi war das in ihrer Rede zur Literatur, die sie am vergangenen Mittwoch im ORF-Theater des Landesstudios Kärnten gehalten hat. Die Rede in voller Länge kann man übrigens auf den Online-Seiten des Bachmann-Preises nachlesen. Weitere Infos und Kommentare rund um das Wettlesen finden sich, wie jedes Jahr, auf diversen Social-Media-Plattformen unter dem Hashtag TDDL. Und diese Abkürzung steht für die offizielle Bezeichnung des Bewerbs, nämlich die Tage der deutschsprachigen Literatur. Den Ingeborg-Bachmann-Preis erhält in diesem Jahr, wie schon erwähnt, die Schriftstellerin Natascha Gangl für ihren Text mit dem Titel Da Star, Es ist eine kunstfertige, nämlich audiovisuelle Gedichtprosa über Verbrechen im österreichisch-slowenischen Grenzgebiet, die auch mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde. In dem von der Jury hochgelobten Werk lassen sich auch nach mehrfacher Lektüre immer noch neue Gedanken und geniale Formulierungen über eine kontaminierte Landschaft entdecken. Und wir hören nun einen Auszug daraus.
Los heißt hier, hör zu. Hör zurück in den Sommer, in dem der Regen nicht mehr aufhören wollte, es kein Wegfahren, kein Auskommen gab, weil die Straßen keine Straßen mehr. Hör in die alten Gummistiefel, ins Losstapfen, Rinnen in den Rinnen. Wasser im Fluss, Wasser im Bach, Wasser im Graben, Wasser im Kanal. Es wurde mit einmal hörbar und dazu lauter, beständig lauter, zeigte sich plötzlich, kam dahin zurück, wo es lange gefehlt hatte, kam im Übermaß und schneller, als es je kummern ist, sumpfte die Wiesen, drückte sich in die Häuser, kam durchs Küchenfenster. Die Wäsche trocknete nicht mehr, die Haare blieben feucht, konntest nicht mehr trinken, so softig war die Luft. Erinner dich, lässt das kleine Auto die noch befahrbare Straße zur Grenze runterrollen, parkst neben dem großen Auto des Bundesheers, steckst das Mikrofon an das Aufnahmegerät, willst den Bach aufnehmen. Siehst Fremde in Uniform und hast mit einem Mal Angst vorm Aussteigen, weil was, wenn, musst dich erinnern, dass es hier vor 50, vor 40 Jahren noch hieß, wennst auf die falsche Seite steigst, nehmen's die mit. Oder wennst auf die andere Seite kommst, schießen's die zusammen. Steigst aus, winkst den Uniformierten mit dem langen schwarzen Mikrofon, lächeln. Das Lächeln ist der Ausweis, den du nicht dabei hast. Stellst dich auf die Brücke zwischen den Ländern, zeichnest das Rauschen auf.
Das war ein Auszug aus dem Text Da Star, was so viel heißt wie Der Stein von Natascha Gangl, die heute mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet wurde. Außerdem erhielt der aus Moskau stammende Schriftsteller Boris Schumatzky für seine filigrane Reflexion über die Sprache in autoritären Systemen den Deutschlandfunkpreis. Weitere Auszeichnungen gingen an Nora Osagiobare und Almutina Schmidt. Über die Qualität auch nicht prämierter Texte spreche ich gleich mit der Taz-Literaturredakteurin Julia Hubernagel.
Letzte Nacht hast du Feiertief in mir entfacht und jetzt schau, es stürmt in mir. Ich wünsch dir, wer Keramik neben
Das Wettlesen um den mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preis im österreichischen Klagenfurt stand oft am Anfang literarischer Karrieren. Zwar nehmen immer wieder auch etablierte Autorinnen und Autoren teil, doch besonderes Augenmerk liegt seit Gründung der Veranstaltung auf den Neuentdeckungen. Denn in diesen Texten zeigt sich womöglich schon vor einer Buchveröffentlichung, was später einmal stilprägend sein kann. Was aber waren die literarischen Höhepunkte des diesjährigen Bachmann? Jahrgangs. Über Trends und Themen bei den 49. Tagen der deutschsprachigen Literatur möchte ich nun mit Julia Hubernagel sprechen, Literaturredakteurin der Taz. Hallo Frau Hubernagel.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind zum ersten Mal nach Klagenfurt zum Bachmann-Wettbewerb gefahren. Was ist Ihr Eindruck?
Das Ganze ist deutlich kleiner, als ich erwartet habe. Also dafür, dass es der wichtigste Literaturwettbewerb im deutschsprachigen Raum ist, den man historisch kennt, aber zum Beispiel auch noch aus dem Germanistikstudium, ist das Ganze doch ziemlich gemütlich hier, habe ich den Eindruck. Man wechselt immer zwischen denselben Orten, den Bühnen, dem Bachmannpark und dann dem Hafen unten. Und das Ganze findet vor dieser unfassbar sommerlichen Kulisse statt. Also österreichisches Dolce Vita, das ich mir nördlich von, ich weiß nicht, Darmstadt nicht so vorstellen könnte.
Sprechen wir mal über die Texte. Was war für Sie die größte literarische Überraschung beim diesjährigen Bachmann-Wettbewerb?
Am besten gefallen hat mir auf jeden Fall der Text von Natascha Gangl, Das Star. Klangkünstlerisch war das so eine Annäherung an eine Grenzregion zwischen Österreich, Ungarn, Slowenien. Sie hat da sehr behutsam das Land auf Worte abgeklopft, beziehungsweise auf die Verbrechen, die dort stattgefunden haben, denn dort sind während der NS-Zeit doch einige Juden umgebracht worden. Und wie sie das Ganze, wie sie Dialekt und Hochdeutsch miteinander verknüpft hat, das fand ich sehr kunstvoll, hat mich begeistert.
Gab es Ihrer Meinung nach auch so etwas wie einen literarischen Tiefpunkt?
Nun ja, es gibt bessere und schlechtere Texte, aber was ich nicht gebraucht hätte, muss ich sagen, wäre dieses Berlin-Mitte bzw. Berlin-Charlottenburg-Tableau, also diese doch eher öde Parodie auf alkoholfreien, weintrinkende Großstädter. Das war, finde ich, vor 10 Jahren schon nicht lustig, als man sich über Latte Macchiato trinkende Prenzlauer Bergmütter lustig gemacht hat.
Das war der Text von Josephine Rieks. Freitagabend Dinner hieß der Beitrag und war so im Stile der Popliteratur, von der man irgendwie dachte, diese Texte werden überhaupt nicht mehr geschrieben. Es war aber doch der Versuch, auch eine heutige Generation abzubilden. Oder ist das der Autorin dann doch nicht gelungen?
Sicherlich hat sie eine heutige Generation abgebildet, aber sie hat es meiner Meinung nach überhaupt nicht geschafft, hinter die Fassaden zu schauen. Also auf die Art, wie sie da sie erzählen, dargestellt hat, interessiert mich das Milieu nicht und hat sie, glaube ich, auch nicht interessiert. Also da war die Haltung wichtiger als tatsächlich die Person, die Inhalte.
Wenn man jetzt mal über alle 14 Texte rückblickend schaut, gab es so etwas wie Themen, die sich wiederholt haben in diesem Jahrgang? Also gab es, ja, wie soll man sagen, inhaltliche Inseln, die immer wieder aufgetaucht sind? Das gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Und wie war das in diesem Jahr?
Wahrscheinlich überraschend, dass angesichts der zahlreichen Krisen, Kriege auf der Welt, doch eher wenig über Krieg gesprochen wurde. Das war eigentlich nur in 2 Texten Thema. Sonst war es, würde ich sagen, gemäß den Trends in der Gegenwartsliteratur die Bewegung hin zum Ich, also viel Beschäftigung mit der eigenen Herkunft, dem Aufwachsen als zum Beispiel Kind eingewanderter Eltern, die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt oder das Aufwachsen im Nachwendedeutschland.
Sprechen wir vielleicht noch ein bisschen über dieses Kriegsthema. Das war ja schon Thema in der Eröffnungsrede von Nawa Ebrahimi. Und natürlich findet ein solcher Wettbewerb nicht im luftleeren Raum statt. Ein Text ist mir jedenfalls relativ eindrücklich in Erinnerung geblieben. Das war dann auch tatsächlich der letzte Beitrag von Boris Schumatzky. Ein Erzähler, der ein Schriftsteller ist, steht vor der Entscheidungssituation, die todkranke Mutter in Moskau zu besuchen. Und er bleibt in Berlin, weil er Angst hat, verhaftet zu werden. Kindheitsbenzin heißt dieser Beitrag. Wie haben Sie den wahrgenommen? Wie beurteilen Sie diese Erzählung?
Für mich hatte der Text was sehr Essayhaftes, literarisch trotzdem gut gemacht, sauber gearbeitet. Das haben viele Juroren immer wieder gesagt dieses Jahr. Das ist eine neue Kategorie, die ich mir so jetzt mitnehme für meine Arbeit. Den Juroren hat er durch die Bank gut gefallen.
Welche Texte werden denn Ihrer Meinung nach über den Wettbewerb hinaus Bestand haben?
Ich würde mir wünschen, dass der Text von Kai Matter Bestand hätte. Das war gut erzählt. Es war ein spannendes Thema. Ein aufstrebender junger Autor. Es ging um einen jungen Transmann, der sich jünger macht, als er ist, also damit er in der U18-Rudermannschaft mittrainieren kann. Und er liefert so eine Milieubeschreibung und macht das meiner Meinung nach sehr gut, so diese Ekelhaftigkeit darzustellen, wie 18-jährige Jungs miteinander umgehen, sich in den Nacken schlagen, sich Lelek und Lauch nennen und gleichzeitig diese Sehnsucht genau in diesen ekelhaften Kontext hineinzupassen, habe ich so noch nie gelesen auf diese Art. Das hat mir gut gefallen.
Die vorgetragenen Beiträge haben ja eine vorgeschriebene Länge. Manchmal sind sie auch Ausschnitte aus längeren Prosastücken. Welches Stück würden Sie denn gerne weiterlesen wollen, wenn ich mal so fragen darf?
Abgesehen von Kai Matter, denke ich, wahrscheinlich würde mich am meisten interessieren, das Stück von Tara Meister weiterzulesen. Das ist eigentlich so eine poetisch erzählte Liebesgeschichte zwischen einer jungen Frau und einem, man muss es fast ein Jungen nennen, ein junger Mann, der entjungfert wird in der Geschichte. Und es gibt dann so Analogien zwischen Rehen und Feldern und den Unterschied zwischen dem Berühren und angefasst werden wird deutlich gemacht. Und das Ganze ist schön erzählt, aber es ist auch so eine typische Kurzgeschichte, die man oft liest, gerade so in Literaturzeitschriften. Und mich würde interessieren, wie man diese poetische Sprache auch auf langer Strecke erzählt. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen meine persönliche Quest, Romane zu finden, die Lyrik und Prosa in sich vereinen.
Sie haben mir mal gesagt, dass Sie sich die Lesung in der Vergangenheit vor allem im Stream angesehen haben. Wenn Sie jetzt mal so zurückblicken und auch vergleichen mit den vorangegangenen Jahren, war das nun 2025 ein starker Jahrgang?
Ich finde es immer lustig, wenn man von Jahrgängen spricht, als wäre es Wein. Weil ob es guter Wein ist oder nicht, liegt ja eigentlich in Gottes Hand. Scheint genug Sonne, regnet es zu viel, gibt es vielleicht eine neuartige Käferart, die den Weinberg heimsucht. Aber sind ja hier, also in Klagenfurt, alle Trauben selbstverantwortlich für ihre Arbeit und ihren Reifegrad. Aber nee, Highlights wie jetzt in den letzten Jahren Juan Guse, Elias Hirschel, habe ich dieses Jahr nicht gesehen.
Es gibt, um mal das Thema zu wechseln, weg von den Texten hin zu, sagen wir mal, der kulturpolitischen Situation. Es gibt immer wieder Gerüchte, die Sparmaßnahmen im ORF könnten in nicht allzu naher Zukunft auch den Bachmann-Wettbewerb betreffen. In diesem Jahr sind schon der traditionelle Bürgermeisterempfang und der mehrtägige Literaturkurs für den literarischen Nachwuchs entfallen. Wie beurteilen Sie das? Wie wichtig ist die Veranstaltung tatsächlich für den deutschsprachigen Literaturbetrieb Ihrer Meinung nach?
Also, dass der Nachwuchskurs gestrichen wurde, halte ich für einen großen Fehler auf jeden Fall. Generell finde ich es wichtig, die Literatur aus dem bisschen körperlosen Betrieb rauszulösen. Also das Buch, was sich in Buchhandlungen befindet, dann das Buch in den Medien, Hörbücher und das Ganze in die echte Welt zu überführen, finde ich wichtig. Und ich finde es wichtig, Literatur auch zu feiern. Und warum sollten wir keine Wettbewerbe haben? Also ich weiß nicht, wie viele Wasserpolo-Wettkämpfe es gibt jedes Jahr, aber sicher nicht nur einen großen. Es wäre immens schade auf jeden Fall, wenn es in der Zukunft weggekürzt würde. Also es ist einfach eine Institution mit ja doch auch einem gewissen Glamour-Faktor, würde ich sagen, der Aufmerksamkeit macht für Autorinnen, die noch nicht big in business sind. Aber er hat auch, das muss man sagen, ein bisschen was an Signalwirkung verloren, würde ich sagen. Also die letzten 10 Jahre, wer da so gelesen bzw. gewonnen hat, das sind im Gegensatz zu den Jahren davor nicht zwingend große Autoren, Autorinnen geworden.
Literaturjurys stehen regelmäßig in der Kritik, weil sie in verschlossenen Kammern und für die Außenwelt oft intransparent arbeiten. Da gibt es auch hin und wieder dann Skandale. Andererseits wurde die offene Jurydiskussion in Klagenfurt regelmäßig als Spektakel herablassender Kritiker und Kritikerinnen beschrieben. Wie würden Sie das beurteilen? Ist das die große Stärke oder eher die Schwäche des Bachmann-Wettbewerbs, dass da auf offener Bühne diskutiert wird?
Ich würde sagen, die größte Schwäche ist, dass eben eigentlich nicht auf offener Bühne diskutiert wird, weil die Texte eben den Jurorinnen bekannt sind vorher. Und ich weiß, wir sind ja hier auch im Fernsehen und im Fernsehen ist eigentlich ja
im
nichts.
Im Radio.
Wir sind hier im Radio, aber der Bachmann-Preis wird ja im Fernsehen übertragen und somit befinden wir uns irgendwie auch im Fernsehen und nichts ist echt. Und ich verstehe auch den Impuls, vorher die Texte zu kennen, um vorbereitet zu sein, aber es hat schon was Künstliches, finde ich, wie die Jurorinnen ihre eben vorbereiteten Statements dann vortragen und nur teilweise scheinbar reagieren auf das, was die vorangegangene Jurorin gesagt hat und das dann eben verknüpft mit dem Punkt, den sie machen wollen. Also ich würde mir doch etwas mehr Emotionen wünschen, mehr Streit, Leidenschaft oder vielleicht auch Sprachlosigkeit.
Julia Hubernagel, Literaturredakteurin bei der taz. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ich zähl die Stunden, die vergangen sind. Ich zähl die Tage, der einzelne zu lang. Ich möcht mein Herz wieder brennen sehen. Für die Liebe wieder alles geben und ein Gefühl, genau so wie es einmal war. Vor langer Zeit Momente gemacht für die Ewigkeit.
Zeit. Via Feia wirkt es die Nacht erhält und alle Farben spülen in den Schatten stellt. Via Feia wirkt es man nie mehr vergisst. Via Feia wirkt via Feia. Schnell und überstürzt, wie's scheint. Unsere Tage waren manchmal hart und lang, doch haben uns gezeigt, wer wir wirklich sind. Und denk ans Gefühl, genau so wie's einmal war, vor langer Zeit. Momente gemacht für die Ewigkeit, leichten Besitz.
Feuerwerk, Musik der österreichischen Band Granada von ihrem neuen Album mit dem Titel 1:30, womit übrigens auch ein klassisches Längenformat im Nachrichtenjournalismus beschrieben wird. Manche Beiträge der Bachmann-Preisjury waren leider deutlich länger als die erwähnten 1 Minute und 30 Sekunden, was nicht immer zuträglich war für die Diskussion. Tatsächlich lebt der Bachmann-Wettbewerb nicht nur von den Texten und dem Auftritt der Kandidatinnen und Kandidaten. Ein wesentlicher Bestandteil der live im Fernsehen, nämlich auf Dreisat übertragenen Veranstaltung, ist die publikumswirksame Debatte der Jury, zu der, wie im letzten Jahr, Klaus Kasperger, Brigitte Schwenz-Harrand, Philipp Tingler, Mitu Sanyal, Mara Delius, Laura de Weck und Thomas Stressle gehörten. Wie also haben sich die Jurorinnen und Juroren im Einzelnen geschlagen? Eine Kritik der Kritik liefert Andrea Gerg.
Als charmantester Gerichtshof Mitteleuropas wurden die Jurydiskussionen bei der feierlichen Eröffnung des diesjährigen Wettbewerbs bezeichnet. Dabei erinnert das Ganze weniger an ein ehrwürdiges Gericht als an ein Familientreffen, das alle Jahre wieder in ähnlicher Besetzung über die Bühne geht. Denn so wie die ewig jammernde Cousine und der ständig witzereißende Onkel nicht aus ihrer Haut können, scheinen auch hier alle festgelegte Rollen zu haben. Wenn sich der Juryvorsitzende Klaus Kastberger einmal mehr als Erklärer der österreichischen Literatur für seine Kandidaten in die Bresche wirft oder ihn die Frage beschäftigt, ob sein stets umsichtig und moderat argumentierender Mitstreiter Thomas Stressle wohl ein Bauchnabelpiercing hat, ist dieser furiose Grand, wie man in Österreich sagt, beim dienstältesten Juror inzwischen so erwartbar wie unterhaltsam. Auch das notorische Gezänk zwischen Philipp Tingler und Mitu Sanyal gehört längst zum festen Repertoire dieses Jurorenensembles, das diesmal deutlich mehr diskutiert und viel weniger ins Monologisieren verfällt als im Vorjahr. Auch hat sich Philipp Tingler vom giftigen Polemiker, der sich vor allem am liebsten selbst in Szene setzt, zu jemandem entwickelt, dem es doch häufig gelingt, subtilen Witz mit scharfer Kritik zu vereinen. Etwa wenn er nach dem Vortrag von Max Höflers Post avantgardistischem Text zugibt, er hätte noch vor wenigen Jahren gesagt, er würde sich lieber Taranteleier ins Ohr stecken, als weiter zuzuhören, während er heute so einen Text höre und sich denke, das wird's wahrscheinlich nicht mehr lange geben, das ist irgendwie eine bedrohte Form. Persönliche Veränderungen sind also doch möglich, wobei Tingler ja noch immer am liebsten wie in Beton gegossene Sätze raushaut, im Stil von »Ein literarischer Text muss sich die Frage gefallen lassen, worum es geht«. Und Mitu Sanyal unterstreicht mehr denn je ihre gefühlsgrundierten Betrachtungen mit großen Gesten und bleibt schlüssige Argumente schuldig. Was in diesem Jahr sichtlich alle nervt und dann doch fast zum Debakel führt, als Sanyal einwirft, man könne doch Verständnis für den russischen Präsidenten Putin aufbringen. Unterm Strich führen diese unterschiedlichen Herangehensweisen an Literatur und damit an die Welt doch immer wieder zu ausgesprochen anregenden Grundsatzdebatten. Etwa darüber, ob es Nähe oder Distanz zum Gegenstand brauche, um ihn kritisieren zu können, was sich bald wie ein Leitmotiv durch die Debatten zog, so wie im Vorjahr Johanna Seebauers Gurkerl-Motiv oder noch früher mal das Putzen. Und wenn zum Beispiel darüber diskutiert wird, was es heißt, sich als Schriftsteller bei einem historischen Stoff seiner Verantwortung bewusst zu sein, wie nach der Lesung von Stefan Bissinger, zeigt sich deutlich, dass mit dem Niveau der Texte auch das der Diskussionen steigt. Ohnehin sind die Jurydiskussionen der interessanteste Teil des Wettbewerbs, ganz besonders in diesem Jahr, wo man in Anbetracht der ausgewählten Texte den Eindruck hat, der aus Kostengründen abgeschaffte Nachwuchskurs ist diesmal ins Hauptprogramm gerutscht. Aber so dürftig und unfertig das von den Autoren vorgetragene häufig ist, es gelingt den Jurorinnen und Juroren immer wieder mit vielschichtigen, oft erhellenden Betrachtungen zu überraschen. Selbst wenn ein Text mal fast alle mehr oder weniger verständnislos kapitulieren lässt, wie nach dem Auftritt der Wiener Schriftstellerin Verena Stauffer, als gleich mehrere Jurymitglieder ihr Unwohlsein mit diesem Text äußerten, indem es scheinbar um alles ging, was eben auch nicht sein kann. Öffentlich zuzugeben, dass etwas nicht sofort und vollständig verstanden und eingeordnet werden kann, hat in unseren Zeiten, wo sehr schnell und reflexhaft geurteilt und wegsortiert, sprich gecancelt wird, eine hohe Qualität. Zweifel und Widerspruch zuzulassen, sich einander doch noch anzunähern oder auch bereits geäußerte Ansichten öffentlich zu revidieren, das ist vorbildlich, auch im Hinblick auf andere Gespräche und Diskussionen, zu denen uns die komplizierte, oft überfordernde Weltlage herausfordert. Der boomende Podcast-Markt zeigt, dass es ein Bedürfnis gibt, anderen beim Diskutieren zuzuhören. Was die Jurydebatten hier in Klagenfurt von den meisten Podcasts unterscheidet, ist, dass hier eben nicht möglichst locker und niedrigschwellig geplaudert wird. Hier geht es in den besten Momenten doch um tiefere Erkenntnis, um das Aushalten von Widersprüchen und Ambivalenzen und auch darum, diese möglichst pointiert und unterhaltsam zu formulieren. Dass das natürlich immer noch viel besser gehen kann, weiß jeder, der schon länger an den Klagenfurter Familientreffen teilnimmt. Selige Zeiten, als sich hier noch unter dem Vorsitz des stets klug argumentierenden und nie um eine Pointe verlegenen Burkhard Spinnen gezankt wurde und die kluge Daniela Striegel mit ihren humorvollen Einlassungen die Runde und das Publikum bereicherte. Und da wahrscheinlich jeder seine Lieblingsjuroren hat, wäre es doch vielleicht eine nette Idee für den 50. Geburtstag des Wettbewerbs im nächsten Jahr, eine Art Jubiläumsjury zu berufen, über deren Zusammensetzung die Zuschauer abstimmen dürfen. Und danach dann bitte neues Spiel, neues Glück und mit einer frisch zusammengewürfelten Familie in die nächste Jahrhunderthälfte starten.
Herbert und Eva waren immer so wie Geschwister, ständig füreinander, da ab Tag oder Nacht. In der Klasse, in der Schule, immer ein echtes Dreamteam, miteinander stets gegen den Rest der Welt. Doch dann war plötzlich was anders, keiner weiß woher und schon gar nicht wieso. Und auf einer Party, Herbert so apathisch und Eva streichelt Herbert das Konfetti aus die Haare. Und dann war da so ein Gefühl, keiner weiß woher und ob man's wirklich will. So ein Gefühl, so süß wie auch beharrlich, doch um die Spur zu füllen. So ein Gefühl.
Sie hören die Sondersendung zum Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb im Lesenswert-Magazin hier auf SWR Kultur. Wenn die Bachmann-Preis-Jury über die Texte spricht, sollten die Autorinnen und Autoren besser schweigen. Es gab in der fast 50-jährigen Geschichte aber auch einige inzwischen legendäre Ausnahmen. Also Autorinnen und Autoren, die sich die Kritik nicht gefallen ließen und sich wehrten. Meistens waren solche aufmüpfigen Reaktionen nicht von Erfolg gekrönt. Nicht zuletzt deshalb habe ich alle 14 Kandidatinnen und Kandidaten dieses Jahrgangs unmittelbar nach ihrer Lesung gefragt, mit welchen Erwartungen sie nach Klagenfurt gefahren sind und was sie von der Besprechung ihrer Texte gehalten haben.
Gemischte Gefühle, würde ich sagen. Also im Vorhinein natürlich auch Ängste, Unsicherheiten und Zweifel. Aber je näher es gerückt ist, habe ich mir tatsächlich vorgenommen, dass das, was ich vor allem fühlen möchte, Spaß ist und dass ich das genießen möchte. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen den Text gar nicht verstanden haben und dass genau die Dinge, die als Schwächen genannt wurden, beabsichtigt sind. Fatima Khan, ich bin aus Deutschland, aus Köln.
Ich bin mit der Erwartung hierher gekommen, dass hier ganz viele Menschen aufeinandertreffen, die sich mit Literatur beschäftigen und dass das eigentlich das Schönste auf der ganzen Welt ist. Also, und ich habe mich einfach drauf gefreut, welche Gespräche hier entstehen. Für mich bin ich halt als Teilnehmende mit Erwartung hierher gekommen, komplett aus mir herauszuwachen, weil es ja eine komplett künstliche, absurde Situation ist, die aber irgendwie, finde ich, auch der Literatur gut tut. Also eben, weil über Literatur gesprochen wird und das mal transparent gemacht wird. Ich habe in den letzten Tagen, Wochen immer überlegt, was sind die Kritikpunkte. Ich habe auch irgendwann angefangen, meinen Text selber zu hassen für einen Minimoment und dann aber wieder lieb zu haben, wie es sich gehört als Autorin. Und ich war einfach total neugierig, wie diese hochkarätigen Personen diesen Text lesen werden und fand doch sehr interessant, woran sie sich gerieben haben. Und ich muss sagen, jede Kritik, die ich jetzt bekommen habe, habe ich total als schmerzfrei empfunden. Und das ist auch eine schöne Sache. Und ich bin sehr froh darüber, wie mein Text verstanden worden ist. Mein Name ist Nefeli Kavuras und ich wohne in Hamburg.
Eigentlich eine interessante Woche mit Austausch mit Kollegen und dass man mit Leuten, die das Schreiben auch ernst nehmen, darüber spricht, wie das so ist, so ein Leben. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass in der Jury das Wort waghalsig offenbar ein negativ besetztes ist. Ich bin Laura Labs aus Berlin und Bad Klein.
Ich bin gekommen, um meinen Text zu lesen und für meinen Text zu lesen und für die Literatur zu lesen und auch ein Stück weit für Ingeborg Bachmann zu lesen. Und ich freue mich sehr, dass diese 4 Tage wirklich der Literatur gewidmet sind, weil die Literatur bekommt das ganze Jahr nie so viel Aufmerksamkeit. Und ich bin wirklich tatsächlich gekommen, um mich zu freuen, die Kolleginnen kennenzulernen und natürlich auch mich dieser Jury auszusetzen. Das war natürlich sehr, sehr kritisch und an manchen Stellen auch, wo ich es nicht verstanden habe. Mit anderen Kritikpunkten habe ich gerechnet. Neue sind dazugekommen, die mich tatsächlich überrascht haben. Aber ja, in Teilen sehe ich es als gerechtfertigt und andererseits habe ich mich dann sehr über die Verteidigung von Professor Klaus Kasperger gefreut und denke, so wie er das sagt, ist der Text auch zu sehen und zu lesen. Ich bin erstmal sehr froh, dass es vorbei ist, dass ich, ja, genau, mein Name ist Verena Staufer, ich bin geboren in Oberösterreich und lebe jetzt in Wien.
Also ich habe erwartet, dass ich diese Frage gestellt bekomme, habe aber vergessen, mich entsprechend darauf vorzubereiten, um eine kluge Antwort auf so eine Frage irgendwie loszulassen. Folglich bin ich völlig nicht in der Lage, auf diese Frage zu antworten. Und ich habe ja dann ein Gedicht geschrieben, hatte also keine Zeit zuzuhören, aber ich bin mir sicher, dass ich wertsicher... Naja, wertsicher ist, glaube ich, das so ein Terminus, den man in der Finanzindustrie verwendet, wertsicheres Urteil ja abgegeben haben dürften. Mein Name ist noch immer Max Höfler, also ich wohne in Graz, bin aber umgezogen letzte Woche. Das war ziemlich schwierig, weil ich sehr viele Kisten tragen musste und meine Finger tun mir jetzt noch weh. Aber ich konnte meine Zettel mit beschriebenem Text entsprechend halten, also ist alles gut gegangen.
Ich habe mir tatsächlich nicht viel erwartet, außer ich habe mir doch sehr erwartet, auf die Arbeit in der freien Szene hinzuweisen, ein bisschen darauf, was in der Steiermark gerade los ist und eben hoffentlich auch ein bisschen die Aufmerksamkeit auf die Arbeit von kleinen Verlagen, kleinen Theatercompanies lenken zu können. Das war so die Hoffnung. Bin noch eben ein bisschen schockiert und ein bisschen sprachlos. Ich bin sehr erstaunt, wie willkommen dieser Text hier geheißen wurde und die Anliegen, die er mitbringt. Ich bin sehr dankbar dafür. Natascha Gangl, ich komme aus der Südoststeiermark, lebe auch in Wien.
Also ich hatte gar nicht so viele Erwartungen. Eine Erwartung war durchaus, dass Philipp Tingler meinen Text konventionell findet. Das ist auch eingelöst worden. Weiß ich jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich glaube, ich kann mit meiner Jury-Diskussion oder mit den Meinungen der JurorInnen sehr zufrieden sein und bin jetzt sehr froh. Ich bin Sophie Symborane und komme aus Potsdam.
Eine O-Ton-Collage war das mit Stimmen der Autorinnen und Autoren, die sich an den Lesungen zum diesjährigen Bachmann-Preis beteiligt haben. Und später in der Sendung hören wir noch weitere Reaktionen aus dem Feld der Teilnehmenden.
Mittlerweile sind beide verheiratet, haben 2 Kinder und ein Haus am Gardasee. Wann immer sie sie sehen, wird's aber ein bisschen Dings. Denn ab und an beim Treffen trifft sie wieder dieses komische Gefühl.
doch um die Spur zu füllen. Er sorgt für keiner weiß woher und ob man's wirklich will. Er sorgt für dass hier ist wie er beharrlich und um die Spur zu füllen.
Seit fast einem halben Jahrhundert fährt die Literaturbranche ins sommerliche Klagenfurt zum Bachmann-Wettbewerb. Dabei wird nicht nur auf der ORF-Fernsehbühne über Literatur diskutiert, auch jenseits der Scheinwerfer gehen die Gespräche unter Verlagsleuten, Journalisten und beim Publikum weiter. So wird gerne spekuliert, wer unter den Kandidatinnen und Kandidaten einen preiswürdigen Text vorgetragen hat und wer möglicherweise auch Chancen auf eine größere literarische Karriere hat. Gesprächsstoff bietet selbstverständlich auch die Jury. Der Schriftsteller Philipp Tingler, der 2001 als Autor am Bachmann Wettbewerb teilgenommen hat, ist seit 2020 Mitglied der renommierten Jury und kennt sich bestens im Literaturbetrieb aus. Jetzt darf ich ihn herzlich im Studio begrüßen. Hallo Herr Tingler, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag, Herr Otte. Ich habe mich schon erschrocken, weil ich dachte, Sie fangen an mit: Seit einem halben Jahrhundert sitzt Philipp Tingler in der Jury vom Bachmann-Preis.
Nein, das wäre es ja noch.
Ich habe gerade so mein ganzes Leben sich vor mir abrollen sehen.
Dabei habe ich so wenig über Sie erzählt. Herr Tingler, wie haben Sie denn die diesjährigen Tage der deutschsprachigen Literatur erlebt?
Ja, das ist eine sehr kurze Frage, die aber irgendwie, da kann ich jetzt 3 Stunden drauf antworten. Sie sind immer sehr intensiv und es ist auch immer so irgendwie anregend, aber es ist natürlich auch dann so, am Ende von Tag 3 stellen sich so leichte Verschleißerscheinungen ein. Aber natürlich erst, nachdem das Ganze abgeschlossen ist. Also was soll ich mit einem Wort sagen? Es war, fand ich, heute ein bisschen anders als die letzten Jahre. Ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben. Ich fand, es war irgendwie so stimmungsmäßig und auch debattenmäßig ein bisschen anders. Und ich weiß noch nicht, ob ich es
inwiefern
besser
anders oder
schlechter finde. Also dieses Jahr war es ja zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder so, dass die Jury nicht verändert war. Das hatten wir ja eigentlich länger nicht, dass wir eine Jury hatten, die sich schon kannte. Und natürlich macht das für die Gesprächsdynamik einen Unterschied, weil man schon so ein bisschen weiß, wie die Ansätze und Zugangsweisen sind und auch, was man so erwarten kann und auch, welche Debatten und auch, welche Auseinandersetzungen man erwarten kann. Und dann ist es halt einfach auch so eine Frage, wie man selbst sich involviert. Ich hatte mir so ein bisschen, ja nicht direkt vorgenommen, aber ich habe so ein bisschen an mir gemerkt, dass ich jetzt manchmal, wenn so Dinge passieren, denen ich nicht uneingeschränkt zustimmen kann, dass ich nicht jedes Mal
den Hammer auspacke.
Ja, und es gibt immer noch so Sachen, wo ich das Gefühl habe und das auch mache, was sagen muss, weil sonst, ja, aber dass ich einfach manchmal auch den Hammer in der Tasche lasse, um Ihr Bild zu gebrauchen.
In den vergangenen Jahren gab es ja tatsächlich scharfe Wortgefechte, beispielsweise mit der Literaturkritikerin Insa Wilke, aber auch mit dem jetzigen Jurychef Klaus Kasperger, dem Grazer Literaturprofessor.
Fanden Sie, die gab es dieses Jahr nicht?
Weniger, ein bisschen weniger. Es gab ja so zum Teil, jetzt jedenfalls auch bei den letzten Texten, auch Übereinstimmungen.
Ja, aber das war ja eigentlich, wenn ich das nur sagen darf, eigentlich für meine Begriffe immer. So gerade mit Klaus Kasperger gibt es dann immer auch mal so wirkliche, also so Zusammenstöße. Jetzt übrigens fand ich dieses Jahr auch gar nicht nur unbedingt mit mir, sondern auch mit anderen Mitgliedern der Jury. Das war vielleicht auch ein bisschen was anderes, ich weiß es nicht so genau. Aber mit Herrn Kasperger ist es dann aber auch so, und ich finde, so sollte es auch sein, dass dann beim nächsten Text ist alles neu. Ich kann die Dynamik, weil ich vielleicht noch zu nah dran bin, hinsichtlich, aber wenn ich Sie scheinen es so erlebt zu haben, dass es weniger pointierte so Konfrontationen gegeben hat. Ein exemplarischer Fall für diese leichte Wandlung war dieser Beitrag von Herrn Kaspergers Kandidaten, Max
Höfler.
Höfler, danke. Wo genau das galt, was ich gesagt habe. Nämlich noch vor 3 Jahren hätte ich eben gesagt, ja, ich leg mir Feuerquallen auf die Ohren, bevor ich weiter zuhöre. Und dieses Jahr habe ich einfach gesagt, wir werden das sehr wahrscheinlich nicht mehr lange haben. Wir werden diese Art von Bachmann-Beitrag wird es wahrscheinlich nicht mehr lange geben. Es liegt eine gewisse Bewahrungsmelancholie über diesem ganzen Konzept von Literatur. Das habe ich auch gesagt, mich nach wie vor nicht irgendwie anspricht und mit dem ich nichts zu tun habe. Aber irgendwie finde ich, Herr Kasperger lädt eben solche Kandidaten ein und das ist auch sein gutes Recht und das ist auch irgendwie so ein Erlebnis, was irgendwie ein Bachmann-Erlebnis ist und deswegen habe ich gedacht, wieso soll ich jetzt auf dem sympathischen Herrn Höfler, wieso soll ich da jetzt anfangen, drauf rumzuhämmern, um den Hammer nochmal zu benutzen als Metapher? Ich habe es ja trotzdem kritisiert, aber ich habe nicht mehr so, ja, ich spare mir das für so andere Dinge auf. Es gibt andere Richtungen und Tendenzen, die ich wesentlich bedenklicher finde.
Meinen Sie, dass Sie Ihre eigene Position, Ihre eigene Haltung in der Jury im Laufe der Jahre verändert haben?
Nein, ich glaube eher, dass ich die höchstens geschärft habe, eben in der Auseinandersetzung mit eben zum Beispiel Insa Wilke oder auch Klaus Kasperger. Wobei Klaus Kasperger ja noch jemand ist, der profundes germanistisches Wissen hat und der auch, also manchmal hält er auch einfach Vorträge, er wird mir nicht übel nehmen, wenn ich das sage und das ist dann so ein bisschen mit der einen oder anderen Abschweifung, aber Klaus Kasperger arbeitet am Text und das ist ja eine meiner Maximen ist, man hat seine Urteile so zu begründen, dass andere Leute auch darauf eintreten können und nicht einfach zu sagen, irgendwie das hat mich berührt oder ich habe geweint oder ich wurde emotional abgeholt, sondern das Handwerkszeug der Literatur ist die Sprache, also muss man am Text arbeiten und das macht Herr Kasperger, wenn er will. Manchmal will er nicht.
Gibt es Momente, wo Sie aus so einer Diskussion schlauer rausgegangen sind, als Sie hineingegangen
ja,
sind?
Ja, die gibt es ganz häufig. Die gibt es gerade auch zum Beispiel bei so Beiträgen von Brigitte Schwenz-Harrer oder so, wo ich so dann so, also wirklich nochmal eine ganz andere Ebene von Texten sich öffnet. Oder auch bei Thomas Stressle höre ich oft Blickwinkel oder Perspektiven auf Texte, die ich sehr interessant finde. Also ich werde nicht beeinflusst zu meiner grundsätzlichen Auffassung von, was ist Kritik, wie hat man die zu begründen, woran hat man die festzumachen und auch nicht in meiner grundsätzlichen Überzeugung von, was ist Literatur und was ist keine Literatur. Aber wenn es um konkrete Texte geht und auch um Argumente, erfahre ich viel, viele interessante Sachen und ich finde auch wichtig, das ist zum Beispiel eine Qualität, die ich bei Thomas Stressle schätze, das war glaube ich gestern oder so, Thomas Stressle kann dann auch zuhören und sagen, ja, das stimmt, ich habe mich getäuscht, das ist eher so. Und ich finde, das ist, da kann man auch mal die Runden sich angucken und so die profunden Fragen stellen. Erstens, welcher Juror, welche Jurorin hört überhaupt zu? Und ist dann vielleicht auch mal zu einer Urteilsrevision in der Lage oder sich wenigstens einzulassen auf sachlich vorgetragene Argumente. Sie wissen ja, wie sachlich ich immer argumentiere. Das ist also ja geradezu meine Stärke. Dafür bin ich ja berühmt.
Macht Ihnen das auch Spaß? Also eben dann.
Das macht mir total Spaß, wenn ich so Sachen sagen kann wie, das ist wie Malen nach Zahl.
Ja, das ist ja auch unterhaltsam. Man merkt dann, gefriert so für eine Sekunde das Publikum ein und.
Ja, aber Herr Otte, es ist doch total wichtig, dass es unterhaltsam ist. Das ist meine Maxime für alle Literatursendungen, in denen ich mitwirke. Es muss schnell sein, es muss unterhaltsam sein, weil meine Erfahrung, und ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit diesem Medium, ist ja, dass sich sowieso das Tempo in der Übertragung immer schon mal drastisch verlangsamt. Und wenn man das Gefühl hat, weil man ja in der Runde ist, es ist lebendig und schnell, dann sitzt man und guckt sich das an und denkt so, mein Gott, hier fallen ja alle ins Koma. Also Unterhaltsamkeit ist auch übrigens bei dem, was ich selber schreibe und so, immer das Vehikel, über das Erkenntnis transportiert wird.
Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre TDDL-Texte aus?
Nach den Kriterien, nach denen ich auch Literatur bewerte und für gut befinde. Also die Texte, die ich dieses Jahr mitgebracht habe, sind sehr unterschiedlich und erfüllen aber beide für mich eine Idealvorstellung von Literatur. Der Text von Josephine Rieks ist eine pointierte Erfassung der Lebenswirklichkeit von sehr vielen Menschen und berührt einen Bereich oder eine Sphäre, die und auch jetzt wieder vom Literaturbetrieb und von der deutschsprachigen, muss ich mal sagen, Literatur mit, ich möchte schon fast sagen, Ressentiment, jedenfalls Argwohn, Unwissen, Ablehnung und irgendwie Stirnrunzeln bedacht wird. Das ist ja auch jetzt wieder passiert. Es war sehr richtig, was Mara Delius gesagt hat. Dieser Text ist eine super Provokation für den Bachmann-Preis, obwohl man denken würde, ja, also was, wieso denn eigentlich? Aber so ist es eben. Und Sie merken es auch jetzt wieder, es regt mich immer so auf, dass diese Sphäre des Lebens einfach nicht verstanden werden will von gewissen Abzweigungen und gar nicht mal so nebensächlichen des Feuilletons. Und es war ja auch jetzt zum Teil wieder so, dass dann gesagt wurde, ja, das ist irgendwie reiche Leute oder so, die nur auf Labels, Marken und Oberflächen schauen. Und das ist natürlich alles total falsch. Weil da bei diesem Beitrag von Josephine Rieks ging es überhaupt nicht um Geld. Das waren gar nicht Leute mit Geld. Das waren Leute, die in einem Milieu existieren und konversieren, was natürlich Zugangsbarrieren hat, aber der Zugang funktioniert da nicht darüber, wie viel Geld man hat, sondern zum Beispiel, wie flach der Bauch ist.
Ganz anders, Boris Schumatzky, von der Tonlage, vom Thema, ein Text, der dann durch die Jury hindurch gefeiert wurde. Worum geht's da?
Das hat mich sehr gefreut, ja.
Ja, und warum haben Sie den Text ausgewählt?
Dieser Text berührt ein Thema, was übrigens, glaube ich, sagen soll, ich kenne Boris Schumatzky eigentlich erst, seitdem er sich bei mir beworben hat, aber ich glaube, es ist ein Lebensthema von ihm und ein Thema, was mich sehr interessiert und auch berührt, und das ist die Korrumpierung von Sprache. Ich erlebe das auch zum Beispiel in der Diskussion, die wir führen, hier in Klagenfurt, aber auch im Feuilleton, über die Verwendung von Begriffen. Es gab ja jetzt irgendwann in den letzten Tagen mal kurz den Hinweis, darf man das Wort Mädchen überhaupt noch gebrauchen? Oder ist Zivilisationsbruch ein hochproblematisches Wort? Und die Umdeutung von Begriffen, die Aneignung von Sprache, die Aushöhlung von Sprache, also die eigentlich Gewaltanwendung auch, die das bedeutet, jenseits der normalen Bedeutungswandlung, den Sprache natürlich immer unterliegt, in diesen totalitären Strukturen, in diesen aufklärungsfeindlichen, illiberalen Strukturen, das ist das große Thema, wage ich jetzt mal zu behaupten, von Boris Schumatzky. Und wie er das natürlich selber durch die eigene Verbundenheit mit der eigenen Biografie, das ist aber gar nicht wichtig, also ob das jetzt wirklich, natürlich ist es so in dem Fall, aber dieses Thema in dieser Art und Weise darzustellen, selbst in einer Sprache, die kein überflüssiges Wort enthält und ihrerseits geradezu manchmal hart wirkt, das ist einfach eine großartige Synthese, Symbiose von Form und Inhalt in dieser kleinen Form, die perfekt abgerundet und in sich funktioniert. Deswegen habe ich diesen Text mitgebracht. Das hat mich sehr gefreut, dass er so gut angekommen ist.
Philipp Tingler war das, Schriftsteller und Juror beim Bachmann-Wettbewerb. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Schau mich an, ich bin am Schwimmen, oh, ich kann mich. Nimm mir halten und die wink, während die langsam senk. Zieh mich ab, weh und im Trubel, kein Ausbruch aus dem Strudel. Halt mich fest, ich muss gestehen, ich bin am Untergehen. Badalada, badalada, badalada. Kann's gehen, kein Glücksdelfin, der mich find, während die langsam senk. Ba 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 ba, auf Wiedersehen, was für ein Tag zum Untergehen. Weit und weit gar lang zum Sehen, komm lasst uns alle baden gehen.
Das letzte Wort in dieser Sendung zu den 49. Tagen der deutschsprachigen Literatur haben auf jeden Fall die Autorinnen und Autoren, die sich getraut haben, mir kurz nach der Lesung zwei Fragen zu beantworten, nämlich mit welchen Erwartungen sie nach Klagenfurt gefahren sind und was sie von der Jury-Diskussion gehalten haben.
Ich bin nach Klagenfurt gekommen in der Hoffnung, Philipp Tingler kennenzulernen. Die Hoffnung wurde erfüllt und meinen Text vorzutragen. Das ist ebenfalls gelungen. Ich habe die Jury-Diskussion als inspiriert wahrgenommen. Mehr hätte ich mir gar nicht wünschen können. Rieks Josephine aus Wien.
Ich bin mit der Erwartung hierher gekommen, den Text zu lesen und dass der Text Gehör findet, Menschen erreicht. Und ich glaube, das hat geklappt. Ich freue mich über die lobenden Worte, die gefunden wurden, aber ich fand es auch sehr wichtig, dass man über Verantwortung historischen Stoffen gegenüber diskutiert. Ich glaube, ich probiere mit dieser Verantwortung umzugehen, aber wie man das genau richtig macht, das weiß ich auch noch immer nicht. Das waren gute Hinweise. Ich bin Thomas Bissinger aus Konstanz.
Rein vom Rahmen her habe ich mir das, glaube ich, so viel weniger locker vorgestellt, das Drumrum. Und ich finde es voll schön, hier zu sein, vor allem auch vielen Leuten zu begegnen. Das ist voll anregend auch. Also ich habe mir sehr überlegt, auch ob ich einreiche oder nicht. Ich hatte eigentlich so einen Rückzieher gemacht zwischendrin. als ich hätte kürzen sollen. Und dann dachte ich auch, ich weiß irgendwie auch gar nicht, ob ich mich dem jetzt aussetzen will. Und ich glaube, es gibt aber bei mir schon auch so einen Punkt von, es ist halt einfach ein sehr großes Publikum von auch so einer Normgesellschaft, dass mein Text für mich auch ein bisschen was hat von so trojanisches Pferd. Also es war interessant für mich, weil ich habe den Text also offensichtlich noch nicht veröffentlicht und irgendwie noch nicht so viele unterschiedliche Reaktionen dazu bekommen. Und ich hatte einfach das Gefühl, es wurde halt viel so vorsichtig rumgerätselt. Aber es gab irgendwie richtig viele Sachen auch, mit denen ich was anfangen konnte. Also ja, ich heiße Kai Matter und ich bin in Zürich geboren und ich lebe in Berlin und in Zürich.
Ich habe mir erhofft, Leute kennenzulernen, sowohl AutorInnen als auch Leute aus dem Feuilleton, LiteraturkritikerInnen, also das einfach auch ja, Beziehungen zu knüpfen. Und ich habe mir erhofft, für diesen Text auch eine Rückmeldung zu bekommen, mit der ich dann weiterarbeiten kann. Von dem her habe ich die Jury-Diskussion auch freudigst, ängstlich, aber auch freudigst erwartet. Ich fand sie extrem wohlwollend. Ich habe mich wirklich auf das Allerschlimmste vorbereitet. Das weiß man. Also ich persönlich habe jetzt noch nicht so ganz durchschaut, wann welcher Text bei wem gut ankommt. Das ist wahrscheinlich auch schwierig, so vorherzusehen. Aber ich muss sagen, ich war total überrascht und auch sehr glücklich über die Beiträge, die Meldungen. Und ich fand es auch irgendwie auch sehr lustig. Es hat ja auch einen großen Unterhaltungswert, denen zuzuschauen, wie sie sich auch unterbrechen und teilweise auch ein bisschen anzicken. Das ist halt auch witzig. Und ich habe dann teilweise auch vergessen, dass es um meinen eigenen Text geht und mich mit dem Publikum gleich gemacht. Mein Name ist Nora Osagiobare und ich bin aus Zürich.
Ich bin zum Bachmann-Wettbewerb gefahren, weil ich den schon immer als Zuseherin sehr faszinierend fand. Durchaus auch ambivalent, aber irgendwie hat die Lust doch überwogen, mich dieser Situation auch mal auszusetzen und im Zweifelsfall auch ein bisschen mehr Bekanntheit dafür zu kriegen. Gerade das gleich, der Titel meiner Geschichte ist fast eine Geschichte und dass das gleich so in meinem Sinne verstanden worden ist, das fand ich ganz großartig und auch, dass die, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, selbst alle Ebenen zu erklären, die man da reinstecken wollte, aber da hat anscheinend was funktioniert und das so gespiegelt zu kriegen, das ist natürlich schon großartig. Ich heiße Almutina Schmidt, habe gerade gelesen, ich wohne schon seit einiger Zeit in Wien, habe aber davor 20 Jahre lang in Freiburg gewohnt, also im SWR-Gebiet.
Nach Klagenfurt bin ich eigentlich sehr ergebnisoffen gereist und habe mich einfach gefreut auf dieses Lesefest mit allen seinen Absurditäten, auf die anderen Texte, die anderen Leute und die Begegnungen, die sich ergeben. Meine Wahrnehmung von der Jury-Diskussion war, dass es verschiedene Interpretationen gab und herangehensweise verschiedene Lesarten von diesem Text und dass der Text, so wie er eben in der Schwebe hängt oder mehrdeutig ist, auch so divers diskutiert wurde. Mein Name ist Tara Meister, ich bin in Kärnten aufgewachsen und lebe zwischen Leipzig und Wien.
Es ging mir sehr stark um meinen Text, der so zum ersten Mal präsentiert wurde. Und ich habe natürlich gehofft, dass er dieses große Publikum findet. Das war sehr wichtig und natürlich würde ich gern gewinnen. Ich fand meine Jury-Diskussion sehr, sehr gut, weil ich viele Sachen gehört habe, die für mich, auch für meine Arbeit, fürs Weiterschreiben, relevant sind, wichtig sind. Nicht, dass das irgendwelche direkten Hinweisen wären, aber das hat mir so interessante Impulse gegeben. Ich muss darüber nachdenken und das ist wertvoll. Das passiert nicht immer. Ich heiße Boris Schomatzke und wie ich in meinem Porträtfilm gesagt habe, ich komme vor allem aus der Geschichte und ein bisschen aus Moskau.
Stimmen von Autorinnen und Autoren, die in diesem Jahr am Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis teilgenommen haben. Damit kommen wir zum Ende dieser Sonderausgabe des Lesenswert-Magazins anlässlich der 49. Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Sie können die Sendung auch auf unserer Homepage swrkultur.de und in der ARD-Audiothek nachhören. Die Musik in der vergangenen Stunde kam von der österreichischen Band Granada. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag.
Soll die los, doch bleibt dann stehen. Es fällt mir so, so schwer zu gehen. Es war so schön und dann so schnell vorbei. Warum, das kann kein Mensch verstehen. Ich wünschte, es wäre lang noch nicht aus mit unserer großen bleiben. Die Norden wird mein immer sehen. Und ich wünsch, es wär lang und nett.